Mein geistlicher Vater hat, als ich bei ihm mit mehreren Leuten damals, wenn ich zurückschaue, das ist schon gefühlte Ewigkeit her, als ich das erste Predigtseminar gemacht habe, gesagt, gibt eine Regel, in der Welt gibt es ein Urheberrecht. Bei Predigten darfst du schamlos klauen. Weil wenn jemand eine geistliche Wahrheit richtig und gut ausdrückt, hat er gesagt, warum willst du versuchen, wenn jemand was gut gebracht hat, das in eigenen Worten nochmal wiederzugeben und kriegst es vielleicht nicht so treffend hin? Und das habe ich für diese Predigt berücksichtigt. Ich habe also bei meinem geistlichen Vater schamlos geklaut. Diese Predigt ist in den Grundgedanken und in der Theologie etwas, wo ich 100% hinterstehen kann. Aber sie ist auch in den Grundgedanken und bis in Teile der Formulierung hinein schamlos bei Wolfram Kopfermann abgekupfert, weil er das so gut ausgedrückt hat. Warum soll ich das versuchen, in meinen Worten wiederzugeben, wenn es schon trifft? Und heute Morgen kann ich sagen, man müsste taub sein, um nicht zu hören, dass Gott bei euch anscheinend einen Punkt, bei euch allen einen Punkt angerührt hat. Es geht um die Liebe untereinander und dass es euch offensichtlich hin und wieder oder vielleicht auch etwas stärker Mühe macht, an dem Punkt gut miteinander umzugehen. Jetzt sage ich mal was ganz Fieses, Lieblosigkeit ist Sünde. Lieblosigkeit gehört zum alten Menschen. Und die Predigt heute könnte man auch überschreiben mit vom Umgang mit dem alten Menschen oder vom Umgang mit Versuchung und Sünde. Der Predigttext steht im Römerbrief, wer das mitlesen möchte, Römer 6, die Verse 1 bis 7. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Um dem Text gerecht zu werden, müsste man eigentlich eine ganze Bibelarbeit machen. Das kann ich selbst dann nicht leisten, wenn ich bis heute Nachmittag um 3 hier stehe und predige. Aber das schaffe ich dann auch nicht. Ich möchte ein bisschen vorausgreifen, damit sich dieser Predigttext ein bisschen erschließt und euch auszugsweise mal mitnehmen in das Kapitel davor, Römer 5. Ich weiß nicht, ob ihr das so präsent habt, was da läuft. Paulus stellt hier Adam und Christus gegenüber, sowohl als Personen als auch als Gattungsbegriff oder als Begriff für ein ganzes System. Adam steht hier für die ganze gefallene Menschheit, für die Welt ohne Gott. Er ist zwar nicht der, der schuld ist an der ganzen Misere, aber er ist der Stammvater dieser Menschheit und der Inbegriff der Welt ohne Gott. Jetzt könnte man sagen, ja, weil Adam gesündigt hat, sind wir armen Opfer nun mal so und müssen auch sündigen. Da können wir doch gar nichts für. Adam war schuld, weil er in diesen, was auch immer das für eine Frucht war, gebissen hat. Und auch Gott ungehorsam war. Und deswegen müssen wir auch sündigen. Jetzt muss ich mal sagen, er ist nicht der Schlimme, der schuld ist an unserer ganzen Misere. Denn er hat nur das getan, was wir zigfach ebenso getan, gedacht und gewollt haben. Adam ist der Prototyp dieser Menschheit. Aber wenn wir uns ganz ehrlich anschauen, kommen wir zu dem Schluss, so sind wir eigentlich auch. Wir sind zwar in diese alte Menschheit, in diese Menschheit von Adam hineingeboren, wir haben das uns nicht ausgesucht, aber wir haben durch unser Verhalten ständig bestätigt, ja, wir sind wie Adam, wir sind so rebellisch, so ungehorsam und eigentlich wollen wir es auch sein. Jesus Christus, den Paulus als dem Adam gegenüberstellt, ist natürlich auch zunächst eine Person, nämlich der Sohn Gottes. Er ist aber auch der Anfänger einer neuen Menschheit. Woraus besteht die neue Menschheit? Die neue Menschheit besteht aus Personen, die in Christus sind. In Christus. Und wie komme ich dahin? Wie komme ich denn in Christus? Wie werde ich Teil dieser neuen Menschheit? Durch den Glauben. Indem wir zu Glaubenden werden. Durch den Glauben und die Taufe, durch die Taufe und den Glauben. Denn dadurch gehören wir zu dieser neuen Menschheit und wir können die Freiheit, die dort herrscht, leben und in Anspruch nehmen. Wir sind in Christus, weil wir Christen sind. Und zwar immer, 24 Stunden rund um die Uhr sind wir in Christus, weil wir Christen sind. Dazu gehört keine besondere geistliche Erfahrung, um in Christus zu sein, keine Art Verschmelzungserlebnis mit Christus, kein besonderes Licht, das vom Himmel kommt, wo man sagt, boah, das war jetzt aber eine mystische Erfahrung, jetzt bin ich in Christus. Wir sind in Christus. In dem Moment, wo Jesus Herr unseres Lebens wird. In dem Moment sind wir in Christus. Das ist schon mal so ganz gut, aber wir merken schnell, und jeder von euch kennt das, wir werden unsere alten Probleme damit nicht automatisch los. Als ich ganz frisch Christ geworden bin, das war 1992, so kurz nach dem Abi, da habe ich gedacht, boah, jetzt ist alles gut. Alle Probleme weg, alles super. Ich schwebte irgendwie auf Wolke, es war schon nicht mehr Wolke 7, das war mindestens Wolke 10. Und ich habe echt gedacht, so hier 10 Zentimeter über dem Boden schwebend, jetzt ist alles super. Aber irgendwann habe ich festgestellt, die alten Probleme sind noch da. Die alten Verhaltensweisen sind noch da. Auch die, und gerade die, die ich nicht schätzte. Und sie gehen auch nicht von allein. Das war frustrierend festzustellen, dass sich durch die Bekehrung eben nicht mein ganzes Leben radikal verändert hat. Und dass ich zwar nicht sündlos, aber doch sehr viel besser als vorher war. Leider war dem nicht so. Es ist eben leider nicht so, dass unser neues Leben in Christus automatisch bewirkt, dass wir total verändert sind und wir nichts mehr dafür tun müssen, sondern es wirkt sich in dem Maße aus, in dem wir uns auf dieses neue Leben einlassen und uns ihm anvertrauen. Wir stellen fest, wenn wir uns vornehmen, das wollen wir, dann gibt es Kräfte, die wollen uns von Jesus wegziehen. Das ist schon mal logisch. Unsere nichtchristliche Umwelt hat alleine schon, weil sie da ist, einen Einfluss darauf. Das darf man nicht unterschätzen. Schaut euch nur mal um, macht den Fernseher an, schaut im Internet, guckt euch die Werbeplakate an. Alleine da merkt ihr schon, das ist so kontra dem, was Gott eigentlich möchte und wie wir leben sollen. Und das ist etwas, wo man entweder sich konsequent von abgrenzt oder, wenn man den kleinen Finger hinhält, ganz schnell den ganzen Arm da weg hat und merkt, oh, da zieht was dran und das will mich von Gott wegziehen. Und wir merken es vielleicht im Gespräch mit Freunden, die Gott nicht kennen, im Gespräch mit Arbeitskollegen, die Gott nicht kennen, die drüber spötteln, die Witze machen, die versuchen argumentativ uns zu beeinflussen, sagen, was glaubst du denn, wir sind doch nicht mehr im Mittelalter, wir sind doch in der Neuzeit, da braucht man doch keinen Gott, warum willst du denn Warum brauchst du denn so eine Krücke für dein Leben? Das ist so eines dieser Kräfte, die uns von Gott wegziehen. Es gibt aber auch noch einen weiteren Einfluss, der uns von Gott wegziehen möchte, und das weiß jeder von euch, das ist Satan. Der ist mächtig, der ist unglaublich klug, der steckt uns intellektuell alle hier in die Tasche. Er ist raffiniert und er arbeitet sehr zielorientiert und wir gehen ihm immer wieder auf den Leim. Und er hat, wenn er an dich denkt, hat er ein erklärtes Ziel, dir den Glauben zu rauben. Er ist der erklärte Feind Gottes und ihm ist jedes Mittel recht, um Gläubige zurückzuziehen oder dadurch, dass er sie in Sünde bringt, ungefährlich für ihn zu machen. Das sind so diese zwei Einflüsse von außen, die uns vom Glauben wegziehen wollen. Aber sind wir in uns selbst von der alten Welt Adams, der alten Menschheit, der gefallenen Menschheit, von der Welt des Unglaubens, sind wir befreit? Und ich glaube, wer ein wenig länger im Glauben steht, und ich denke, die meisten von uns sind schon länger als 2 Wochen Christ, der macht die Erfahrung, dass das ist sehr unschön. Es ist nicht nur der Teufel, es ist nicht nur die Welt, die Widerstand gegen Gott leisten, sondern auch in mir selbst ist Widerstand gegen Gott. Kälte, Gleichgültigkeit, Rebellion, Lieblosigkeit, Widerwillen. Gibt es eine Person hier, die schon länger Christ ist und ehrlichen Herzens sagen kann, ich kenne das nicht? Die Person, die mir das wirklich glaubhaft versichern kann, ich kenne das nicht, aber ich folge Jesus nach, die lade ich zum Kaffee ein. Und ich glaube, ich bewege mich auf der sicheren Seite, ich brauche wahrscheinlich keinen Kaffee ausgeben. Wie macht man diese Erfahrung, dass wir merken, oh, in mir ist ein Widerstand gegen Gott? Wie erfahren wir das? Das ist ganz einfach. Jeder von uns kennt sich ja eigentlich ganz gut. Schau dir mal das Grundmuster deiner Sünden an. Nicht jeder begeht alle Sünden, die auf dieser Welt vermutlich möglich sind. Und manch einer hat, wenn er zum Beispiel mit meinen Hauptsünden versucht werden würde, sagen, okay, also ehrlich gesagt, das reizt mich hier gerade überhaupt nicht. Und hat kein Problem, dem zu widerstehen. Vielleicht sind dann seine Lieblingssünden für mich überhaupt kein Thema. Ich denke, boah, wie langweilig, warum soll ich mich auf sowas einlassen? Das reizt mich überhaupt nicht. Die Sünden, die wir immer und immer wieder begehen, die hängen mit unseren Schwachstellen zusammen. Einer neigt zum Stolz, ein anderer neigt dazu, lieblos über andere herzuziehen. Ein anderer neigt dazu, sich selbst immer klein zu schätzen, sagen, boah, ich bin so klein, ich bin so klein, ich bin ja gar nichts wert. Einer sucht und findet jeden Streit, den er kriegen kann. Er sucht und findet. Der ist aufbrausend und jähzornig. Gut, vielleicht ist das nicht dein Problem. Aber dafür gehst du im Internet auf Pornoseiten und du weißt, du hast dort eigentlich überhaupt nichts zu suchen. Vielleicht ist das auch nicht dein Problem, aber du redest schlecht über andere, besonders wenn sie nicht anwesend sind. Oder du rückst dich gerne in den Vordergrund und du willst immer gut dastehen und dass jeder aber bitte auch sieht, dass du da bist. Vielleicht bist du jemand, den andere immer fragen, ob du helfen kannst und du tust und machst auf Kosten deiner Person, deiner Gesundheit und deiner Psyche, weil du nicht Nein sagen kannst. Auch dieser Umgang mit sich selbst ist Sünde. Vielleicht ist es das Problem, dass du merkst, dir laufen Leute über den Weg und du merkst, oh, sympathisch, naja. Und dann ist das Thema Lieblosigkeit da. Und ja, das ist Sünde. Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten. Und für die, die immer überall mithelfen, wo ich kurz vorher erwähnt habe, und auf ihre eigenen Kosten immer voll reinsteigen, der zweite Teil heißt, für dich selbst. Also, wir lernen unseren alten Menschen dadurch kennen, dass wir uns selber mal fragen, wo ist das Grundmuster meiner Sünden? Was ist das, wo ich typischerweise immer in Versuchung falle und falle? So lernen wir unseren alten Menschen kennen. Oder durch Stress in Extremsituationen. Wer von euch ist in Stress ruhig, konzentriert, effektiv, um den Stress schnell zu meistern? Und wer von euch ist angespannt, nervös und eine vermeintlich dumme Bemerkung lässt dich bissig werden und wenn dich zu viele nerven, gehst du hoch wie ein HB-Männchen? Das ist dein alter Mensch. Das ist dein alter Mensch. Wenn du Leuten begegnest, mit denen du Schwierigkeiten hast und du bist genervt, gereizt und aggressiv und schimpfst vor dich hin, murmelst deine Aggression in deinen nicht vorhandenen Bart, das ist dein alter Mensch. Wo kann man seinen alten Menschen wunderbar kennenlernen? In der Ehe. Hervorragendes Studienfeld, um deinen alten Menschen kennenzulernen. Meist denkt man ja umgekehrt. Nun kriege ich endlich raus, wie mein Partner wirklich ist. Hätte ich das bloß früher gewusst. Aber sei beruhigt, dein Ehepartner denkt vermutlich dasselbe. Wahr ist, in der Ehe können wir mehr über unsere Schwachstellen lernen, zumindest wenn wir ehrlich zu uns selbst und zueinander sind. Nach 15 Jahren Ehe kann ich sagen, ich hätte mich nicht geheiratet. Wie lernt man seinen alten Menschen noch kennen, wenn Gott die Segnung zurückzieht? Die Freudenerfahrung, wenn er mit uns durch die Wüste geht. Jeder Christ erlebt das früher oder später und es handelt sich nicht unbedingt um einen einmaligen Vorgang. Gott prüft unseren Glauben. Er nimmt uns einen Teil der Freude, um herauszufinden, ob wir ihn um seiner selbst willen lieben. Und wenn wir dann uns ganz ehrlich gegenüberstehen uns selbst, dann kann es sehr gut sein, dass wir feststellen, dass wir genau das gar nicht tun. Wir wollen Gott lieben, weil er uns beschenkt, weil er uns segnet, uns Gutes tut, Freude schenkt. Und wenn er uns das abnimmt, dann stellen wir vielleicht fest, mein Interesse an ihm ist eigentlich gar nicht mehr so groß. Das ist die Chance zu erkennen, wir sind Menschen, die wollen immer nur haben. Findet sich da jemand wieder? Wir lieben Gott nicht wirklich. Und wenn wir das, diese Chance und diese Erkenntnis nutzen, unser altes Wesen zu erkennen, dann haben wir ganz viel über uns gelernt. Und ich finde das sehr bedrückend, wenn man selber feststellt, boah, Segnungen sind weg, Freude ist weg und ich merke, ich bin sauer auf Gott, weil er mir das Gute genommen hat, anstatt zu sagen, Herr, was auch immer du tust, ich liebe dich. Das wäre die richtige Haltung. Und ich glaube, die Frömmigkeit, wie sie hier in Deutschland gelebt wird, besteht zu einem sehr hohen Prozentsatz aus geistiger Ich-Befriedigung. Wir suchen nach dem neuesten geistlichen Kick. Viele fahren zu Konferenzen, zu Konzerten, wo es abgeht. Sie wollen im Geist ruhen, aber sie suchen Jesus nicht. Ich finde Konferenzen und Konzerte und so, das ist eine gute Sache, wenn Jesus im Mittelpunkt steht. So zeigt uns Gott im Verlauf von Monaten und Jahren unseres Christseins immer tiefer unser Herz und wir bekommen eine realistische Sicht von uns. Wisst ihr, was mich als jungen Christ total irritiert hat? Bei mir in der Gemeinde gab es Leute, die waren geistliche Vorbilder für mich. Jesus kam aus jedem Knopfloch bei denen. Der strahlte überall raus, die konnten das gar nicht zurückhalten. Das war einfach da, die hatten eine Ausstrahlung und Atmosphäre, wenn die gesagt haben, Mensch, kommst du mit mir 2 Wochen irgendwo mit? Ich sofort gesagt, jo, bei dir ist Jesus so drin, ich vertraue dir blind. Da ist so eine starke Ausstrahlung. Und ich war sehr irritiert, dass sie sich selbst sehr kritisch sahen und über sich selbst sehr, sehr scharfe Urteile ausdrückten und sagten, ich bin ein Mensch, der Gott nicht gehorcht. Ich bin betrübt darüber, dass ich immer so in verschiedenen Punkten so ungehorsam bin. Und ich habe echt gedacht, meine Güte, die sind so überdemütig, die übertreiben jetzt aber echt total. So schlimm können die doch gar nicht sein. Warum machen die sich so schlecht, obwohl sie so liebevoll und selbstlos und klar mit Jesus sind, so wie ich sie wahrgenommen habe? Ich bin jetzt seit 92 Christ und ich muss sagen, heute verstehe ich das. Ich lerne meinen alten Menschen kennen und spreche mittlerweile selber scharf Urteile über mich. Und damit sind wir mitten im Thema. Wir realisieren, wir sind nicht deshalb Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Und Gott möchte, dass wir genau an diesen Punkt kommen, dass wir uns so sehen. Er möchte, dass wir nicht immer nur alles auf die böse Welt und den Satan schieben, sondern dass wir erkennen, wie wir sind, dass wir ehrlich zu uns sind und merken, dass auch wir als Gläubige diesen alten Menschen an uns wahrnehmen. Und wenn wir das tun und uns Gott wichtig ist, dann fangen wir irgendwann an, diesen alten Menschen zu bekämpfen. Und im Lauf der Kirchengeschichte, die ja nun auch schon 2000 Jahre ist, haben sich verschiedene Methoden entwickelt, wie man diesen alten Menschen bekämpft. Und ich sag mal, diese Methoden sind nicht mit dem Wort Gottes vereinbar, aber vielleicht findet ihr euch in der einen oder anderen Methode wieder und sagt, ja, das habe ich bisher immer für richtig gehalten. Das erste, Vorsätze fassen. Beispiel, ich will nicht mehr so harsch und lieblos sein. Ich werde jetzt üben, freundlich zu den Menschen zu sein. Daran ist erstmal überhaupt nichts schlecht. Ohne dass wir den Entschluss fassen, uns ändern zu wollen, wird sich sowieso nichts bewegen. Aber ist das eine Methode, um mit unserem alten Menschen umzugehen, mit der Sünde, in die wir immer wieder fallen? Unsere Vorsätze sind sicherlich aus ehrlichem Bemühen entstanden, aber in ihnen steckt keine Kraft, sich zu ändern. Das wisst ihr wahrscheinlich aus eigener Erfahrung und vielleicht kennt ihr den Spruch, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Eine zweite Methode, die heute nicht mehr so fürchterlich aktuell ist, aber in der Kirchengeschichte ganz viel, ist Askese. Sich in den Griff kriegen zu wollen durch die bestimmten Methoden, zum Beispiel Fasten. Fasten ist im weitesten Sinne der Verzicht auf erlaubte Dinge mit dem Ziel, dadurch Disziplin zu lernen, um sich selber besser in den Griff zu kommen, auch seine negativen Seiten besser in den Griff zu bekommen. Das ist an sich überhaupt gar nicht mal schlecht und ich glaube, es ist im Gegenteil sehr gut, das geistig zu üben. Und auch wenn man mir das nicht ansieht, so habe ich mich doch auch selber mal ans Fasten rangetraut und habe wirklich tageweise dann so quasi, ich darf Armbrot essen, aber die andere Zeit halte ich mich davon fern und nutze die Zeit, um Gott im Gebet zu suchen. Und das ist eine ganz tiefe Erfahrung. Und ich glaube, Leute, die das länger und mehr gemacht haben, können das vielleicht sogar noch mehr sagen. Man hat eine Möglichkeit, sich voll auf Gott auszurichten. Man verzichtet auf ein Stück Freiheit, das man haben darf, nämlich eigentlich, dass man essen kann. Und es gibt einem Freiheit für die Dinge des Glaubens. Aber auch das ist kein Weg, um mit dem alten Menschen umzugehen. Die dritte Methode, und ich vermute, das ist die am häufigsten verbreitetste, auch gerade in unseren freikirchlichen Kreisen, ist die Bitte um Kraft. Herr, steh mir bei. Gib mir Kraft, den alten Menschen im Zaum zu halten und zu besiegen. Man kann diese Bitte noch erweitern und sagen, gib mir mehr von deinem Heiligen Geist, damit mein Leben hell wird. Dein Geist ist die Kraft, die mir fehlt, um gegen den alten Menschen zu kämpfen. Leute lassen für sich beten, um mit dem Geist erfüllt zu werden, hoffen dadurch ihren alten Menschen siegessicher und siegreicher gegenüberzustehen. Und das klingt doch gerade in unseren Kreisen sehr logisch und sehr richtig. Aber in aller Kürze, auch das ist nicht der biblische Weg. Wir dürfen und sollen um den Heiligen Geist bitten, aber die Erfüllung mit dem Geist ist wozu da? Damit wir die Werke Christi tun, damit wir die Kranken heilen, prophetisch reden, das Evangelium verkündigen, nicht für den Sieg über den alten Menschen. Da hat Gott einen anderen Weg gewählt. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Was ist dieser biblische Weg, um mit dem alten Menschen umzugehen? Der ist so verblüffend einfach, so einfach, dass es viele überhaupt nicht glauben können. Er lautet: Du musst kein Problem lösen, das Gott für dich schon gelöst hat. Du musst nicht versuchen, einen Gegner tot zu bekommen, den Gott schon getötet hat. Du musst keinen Kampf kämpfen, der schon entschieden ist. Dein alter Mensch ist besiegt, außer Kraft gesetzt, hingerichtet. Er hat sein Urteil schon empfangen und Gott möchte, dass wir das einfach glauben. Und wenn wir uns fragen, wo ist das passiert, wann soll denn das gewesen sein, dann müssen wir uns diesem Text um Römer 6 zuwenden. Der Text spricht davon, von der Taufe. Der spricht davon, dass wir auf Jesus Christus getauft sind und in seinen Tod getauft sind. Und da steckt der Schlüssel drin. Wir empfangen in der Taufe symbolisch das, was Jesus am Kreuz für uns schon getan hat. Wir müssen uns mal ganz klar machen, in der Taufe, wir empfangen Vergebung der Sünden, das steht so in der Bibel, aber es ist die Vergebung der Sünden, die Christus am Kreuz für uns errungen hat. Und im Römer 6 steht, unser alter Mensch ist mitgekreuzigt. Am Kreuz von Golgatha hat sich also Jesus mit unserem, mit deinem, mit meinem alten Menschen befasst. Wir verstehen zumeist, Jesus hat meine Schuld auf Golgatha getragen, meine Sünde, alles, was ich je falsch gemacht habe, das begreifen wir. Und ohne diese Erkenntnis könnten wir gar nicht Christen werden. Aber es gibt noch eine andere Seite derselben Wahrheit, die leider heutzutage viel zu wenig beleuchtet wird. Er hat nicht nur unsere Schuld getragen, er hat auch die Macht der Sünde gebrochen. Und wie hat er das gemacht? Er hat sich mit der Wurzel des Problems, der Wurzel aller unserer Sünden am Kreuz befasst, mit unserem alten Menschen. Er hat unseren alten Menschen auf sich genommen. Er hat sich selbst vor Gott als dieser alte Mensch hingestellt und zum Vater gesagt: Behandle mich wie einen rebellischen, misstrauischen, ungehorsamen, dich hassenden Menschen. Behandle mich so. Weil er ja unsere ganze Schuld und unseren alten Menschen am Kreuz auf sich genommen hat. Und Gott hat in Jesus die ganze rebellische Menschheit am Kreuz hingerichtet. In Jesus. Und Jesus wurde schwächer am Kreuz und so wurde unser alter Mensch schwächer. Er wurde dem Tode nahegebracht und unser alter Mensch wurde dem Tode nahegebracht. Und als Jesus am Kreuz starb, da starb dein alter Mensch am Kreuz. Dein altes, scheußliches Wesen und mein altes, widerliches, ekliges Wesen hat Jesus auf sich genommen am Kreuz und hat uns davon befreit. Und zwar genauso real wie das, was wir sowieso akzeptieren und glauben, nämlich dass er uns von den einzelnen Verfehlungen und Sünden, die wir tun, befreit hat. Die wir heute tun, in der Zukunft noch tun, bis wir sterben werden. Wir wissen, wir können damit zu Jesus gehen. Das ist uns allen klar. Aber es ist beides gleich real, dass Jesus auch unseren alten Menschen mit in den Tod genommen hat und damit dieser eigentlich gar nichts mehr zu sagen hat. Beides ist gleich wunderbar, beides kann man mit dem Verstand eigentlich nicht erklären. Wir können nicht erklären mit dem Verstand, wie hat Jesus unsere Sünden am Kreuz getragen. Ich weiß es nicht, ob das irgendeiner von euch kann, wie das genau war. Wir wissen nur, er hat es getan und doch leben wir davon. Und genauso wirklich, genauso wunderbar und geheimnisvoll hat er unseren alten, widerspenstigen, rebellischen, vor Gott weglaufenden Menschen mit in den Tod genommen. Und genau das sagt uns Römer 6. Du bist frei von den Zwängen, von den Tricks, von den Lügen, von der Lieblosigkeit, von deinem Hang, bestimmte Sünden zu tun. Du bist frei davon. Und in dem Maße, wie Gott uns das offenbart, so dass wir es nicht nur hören, sondern auch glauben und anwenden und annehmen können, sind wir eben nicht mehr in diesem Bannkreis dieses alten Menschen und können doch aus unserer Haut. Ihr kennt den Spruch, ich kann nicht aus meiner Haut. Doch, wir können aus unserer Haut. Wir brauchen nicht mehr die alten, unzufriedenen, nörgeligen, rebellischen Menschen zu sein, können Jesus Raum geben, unser neuer Mensch. Wir müssen nicht mehr mit zwei Wirklichkeiten kämpfen, wo nicht sicher ist, welche Seite setzt sich jetzt durch, mein alter Mensch oder Jesus. Jesus lebt und er ist real und unser alter Mensch ist gekreuzigt und tot. Vielleicht haben manche von euch das erste Mal das so gehört und vom Hören bis zur Umsetzung ist ein langer Weg, so dass ich jedem rate, nehmt euch doch nochmal Römer 6 vor und liest das genau. Liest euch das durch. Und viele von euch haben vielleicht noch von früher diesen Spruch von Luther im Kopf, wir sollen den alten Menschen durch tägliche Reue und Buße ersäufen. So sehr Luther eine Jahrtausendgestalt ist, ohne den wir alle hier vermutlich nicht hier säßen, so sehr bin ich dafür überzeugt, dass er an dieser Stelle Unsinn geredet hat. Denn das sagt die Bibel ja gerade nicht. Wir können und sollen unseren alten Menschen gar nicht ersäufen. Denn der ist doch schon am Kreuz mit Christus gestorben. Er ist hingerichtet worden und außer Kraft gesetzt worden. Wir sollen nicht nur die Rechtfertigung, dass wir gerecht sind vor Gott, aus Gnade empfangen, sondern auch unsere Heiligung. Und da fallen wir so oft, wirklich tappen wir in die Falle. Wir sagen, ja, Gott hat uns gerechtfertigt. Wir stehen gerecht und heilig vor ihm. Und dann versuchen wir aus eigener Anstrengung, die Dinge zu vermeiden, von denen wir wissen, dass Gott sie nicht will, dass wir sie tun. Was für ein Krampf. Was für eine Anstrengung. Und ich glaube, das müssen wir nicht. Da kommen wir nie an den Punkt. Und es ist ausweglos, das versuchen zu wollen. Und Luther hat das selber erfahren, indem er über den alten Menschen, der ja laut ihm täglich ersäuft werden muss, gesagt hat, das Aas kann schwimmen. Und an dem Punkt kann ich nochmal sagen, da hat sich Luther wirklich geirrt. Der alte Mensch, das sagt die Bibel, ist am Kreuz gestorben und tot. Gott hat in seiner Liebe unserem alten Menschen den Todesstoß versetzt und wir können unseren alten Menschen, wann immer er uns unter die Augen tritt, sagen, du bist tot. Du kannst mich nicht mehr zwingen, gereizt zu sein. Du kannst nicht mich mehr zwingen, meine vermeintliche Lieblingssünde zu tun. Du kannst mich nicht mehr zwingen, Dinge zu tun, die mir die Schamesröte ins Gesicht treiben, wenn es jemand wüsste, was ich tue. Du kannst mich nicht mehr zur Sünde zwingen. Ich folge Jesus. Jesus lebt und du bist tot. So müssen wir mit unserem alten Menschen umgehen. Denn es ist ja so, dass wir uns diese geistliche Wahrheit, dass der alte Mensch mitgekreuzigt ist und gestorben ist, Stück für Stück aneignen müssen. Es ist eine Sache, die Realität ist und trotzdem müssen wir, indem wir das annehmen und glauben, praktische Schritte gehen. Wie machen wir das? Und das habe ich gerade ein bisschen vorgemacht. Du kannst ihm sagen, ich will dir nicht mehr folgen. Ich folge Jesus. Ich brauche dir nicht mehr folgen. Ich lebe im Sieg und ich lebe aus dem Glauben. Und das ist der Weg zu einem dauerhaften, sieghaften Leben in Christus, so dass wir sagen können, wir können Leute behandeln, wie Jesus es will. Wir können miteinander umgehen, wie Jesus es will. Wir können Gott gehorsam sein, wie Jesus es will. Weil unser alter Mensch, der rebellisch ist, der nicht mit Gott gehen will, weil der tot ist. Und in dem Maß, in dem wir das immer mehr verstehen, nicht nur mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen, in dem Maße werden wir das auch merken. Mir ist ein alter Mensch heute Morgen über den Weg gelaufen. Ich treffe ihn eigentlich täglich. Und heute Morgen bin ich voll in die Falle getappt. Heute Morgen war ein Autofahrer hinter mir, der dauernd versucht hat, auf der Mittelspur zu drängeln, zu überholen und sonst wie. Aber das war wirklich, ich dachte, oh, ich möchte jetzt am liebsten schimpfen und ich habe es getan. Ich hätte auch sagen können, ey komm, alter Mensch, was willst du eigentlich von mir? Geh zurück in dein Grab, da wo du hingehörst. Du bist tot und ich muss deinen Einflüsterungen nicht mehr gehorchen. Denn Jesus hat nicht nur unsere Schuld getilgt, er hat die Macht der Sünde zerbrochen, indem er die Wurzel der Sünde, den Sünder, am Kreuz hingerichtet hat. Wir werden aus Gnade gerettet und wir werden aus Gnade geheiligt. Das müssen wir nicht selber tun. Wir müssen da nur glauben, was da in Gottes Wort steht. Du kannst deinem alten Menschen sagen, wenn er dir heute oder morgen oder in den nächsten 5 Minuten oder wann auch immer über den Weg läuft, du bist eine Leiche. Geh ins Grab. Ich lebe mit Jesus. Wir sind dann zwar nicht sündlos, wenn wir diese Erfahrung machen, dass das funktioniert, wenn wir uns das aneignen, denn der alte Mensch ist unglaublich vielschichtig. Wenn wir einen Teil unter die Füße gekriegt haben, zeigt uns Gott was Neues. Aber, und das ist der Unterschied zu unseren eigenen Anstrengungen, die wir so oft übernehmen, es ist ein Weg, ein gebahnter Weg, ein sicherer Weg, ein, von dem wir nicht mehr kämpfen müssen und nicht wissen, ob er erfolgreich sein wird. Es ist ein biblischer und erfolgreicher Weg, ein Weg der Gnade. Weil wir wissen, Jesus hat für uns alles schon getan. Und wir brauchen uns nicht mehr abkrampfen, unseren alten Menschen zu besiegen, weil Jesus ihn am Kreuz besiegt hat. Amen.